Sie hören Erzählsalon. Arbeiten in Berlin? Wir haben es geschafft. Interviews mit zugewanderten Frauen, die seit einigen Jahren in Berlin leben und denen es gelungen ist, beruflich anzukommen. Heute drei Frauen aus dem Gesundheitsbereich. Clorinda de Mayo, Shima Biagovi und Carolina Najera Chavez.
Ich freue mich sehr, wieder drei fantastische, tolle, spannende Role Models im Gespräch haben zu dürfen. Shima Biagovi aus Iran hat einen Master in Biotechnologie und arbeitet als medizinische Laborantin und wird uns gleich mehr darüber erzählen. Neben mir sitzt Carolina Najera. Ist Ärztin und arbeitet in der Pädiatrie in der Charité und macht nebenbei, wenn man es denn nebenbei nennen darf, ihre Doktorarbeit. Und Clorinda de Mayo ist ja studierte Krankenpflegerin, darüber werden wir gleich noch reden, warum studiert, hat sich selbstständig gemacht und berät andere und hilft ihnen im Gesundheitsbereich zurechtzukommen, anderen Migrantinnen. Wir fangen an mit Clorinda. Vielleicht erzählst du einmal, warum du hier bist. Also nicht heute Abend, aber wie kommt es, dass du in Berlin gelandet bist?
So, ich bin Clorinda de Mayo, ich bin eine kranke Schwester und in Italien war so, ich habe eine zweite Bachelor gemacht. So, die erste Bachelor war in psychiatrische Rehabilitationstechnik und dann ich habe Krankenpflege studiert. Und in Italien war so anstrengend für mich, im Kranken- und so Pflegebereich zu arbeiten. Und ich habe geguckt, okay, in die anderen Länder, in europäische Länder, wenn vielleicht ich ein bisschen so konnte ich das machen, nicht in die schlechte so, Position, wie ich war in Italien. Und ich habe am Anfang in England geguckt und dann hat mir nicht so, ich habe nicht so Lust gehabt, nach Händlern zu gehen. Und ich habe gesagt, okay, gibt es ein europäisches so Projekt, nach Deutschland zu gehen. Ich habe mehr Informationen bekommen und dann ich habe gesagt, okay, nach Deutschland kann ich gehen.
Weil hier regnet es nicht so viel wie in England?
Nein, es ist nicht so. So europäische Wissenschaften in Deutschland sind so und Lebensqualität in Deutschland ist besser als so England.
Und könntest du kurz erzählen, du hast gesagt, die Arbeitsbedingungen in Italien waren nicht so gut, sage ich jetzt mal,
ja,
gelinde gesagt.
Nicht so gut.
In Deutschland ist es auch ein sehr harter Beruf. Was meinst du, wenn du sagtest in Italien?
Es ist eine gleiche harte Beruf sozusagen. Es ist immer hart. Aber vielleicht das Gehalt war nicht so gut und die Konditionen waren auch nicht so gut. Wenn du hast nicht so viel Materialien und wenn du hast nicht so viel Geld, ja, es ist wirklich schwer zu arbeiten. Wenn du hast keine Handschuhe zum Beispiel zu arbeiten oder wenn du sollst immer mehr Zeit so verbringen in deinem Bereich oder in deiner Station, es ist wirklich so anstrengend. Und wenn du hast eine Familie, es ist wirklich so furchtbar. Und ich hatte eine Familie so, ich habe eine Familie so mit zwei Kindern und konnte ich nicht 12 Stunden pro Tag arbeiten, jeden Tag. Und ich habe gesagt, okay, soll ich an meine Familie gucken und mache ich noch eine, so Erfahrungen, vielleicht mit dem Sprache und auch eine neue Kultur. Ich bin ja neugierig. Und ich habe gesagt, okay, ich gucke mal in ein anderes Land und vielleicht das kann mir helfen, wirklich eine gute Arbeit zu finden und eine gute Lebensqualität zu erleben.
Carolina, ihr könntet theoretisch Kolleginnen sein, seid ihr nicht, wie, weil ihr an verschiedenen Arbeitsplätzen arbeitet. Wie bist du nach Berlin gekommen?
Ja, ich habe in Mexiko Medizin studiert und das dauert in Mexiko 7 Jahre. Die ersten 5 Jahre gehen wir in der Universität, dann machen wir ein praktisches Jahr und dann haben wir ein Sozialdienstjahr. Und ich war auch ganz, ganz müde, weil als Studentin müssen wir auch im Krankenhaus 3-mal pro Woche Nachtdienst haben. Und das war einfach sehr ermüdend für mich. Und ich dachte, ja, also ich mag die deutsche Sprache und Deutschland ist auch ein schönes Land, dann ich könnte dort mir vorstellen, ja, einfach zu arbeiten und meine Facharztausbildung zu machen. Ja.
Ich habe ja die Gelegenheit gehabt, vorher schon ein bisschen was zu hören und weiß, dass auch du die deutsche Sprache magst und das für dich ein Grund war. Und ich muss zugeben, für mich war das überraschend. Das hatte ich noch nie vorher so wahrgenommen, dass man nach Deutschland kommt, weil die Sprache so schön ist. Aber das ist hier, du und Deutsch.
Für mich war es wirklich ein wirklich wichtiges Grund, weil ich habe mir so gedacht, wenn ich auch im Ausland leben möchte, dann möchte ich die Sprache lieben. Also mir war es wirklich die Sprache wichtig. Und ich genieße es eigentlich, auch mehr zu lernen. Und bin ich noch in Übung. Aber ich habe noch einen Grund gehabt, weil ich habe selbst im Iran Laborwissenschaften zu meinem Bachelor studiert und danach auch meinen Master in Biotechnologie abgeschlossen. Was auch, weiß ich, vielleicht auch alle wissen, Deutschland ist die Nummer eins in Laborwissenschaften, alle Bereiche, besonders in Biotechnologie. Und deswegen habe ich mich auch gedacht, wenn ich auch dort arbeite, für mehr Berufserfahrung und auch weiter auch studieren, was ich auch dafür auch wirklich geplant habe, dann möchte ich in meinem Land arbeiten und weiter studieren, die wirklich in meiner Fachrichtung die Nummer eins ist. Und ja, und ich liebe auch die Sprache, dann warum nicht? Also es hat alles gut gepasst, sage ich so. Und es war für uns selbst im Iran bekannt, dass im medizinischen Bereich, im Labor, wenn ein Gerät, auch ein altes 30-jähriges Gerät aus Deutschland kommt, dann ist es exakt und dann haben wir alle richtigen Ergebnisse. Das war wirklich, also wir ist wirklich so. Also wir haben im Iran, weil also wegen die politische Sache und alles, was ihr vielleicht auch weißt, so dass es gibt nicht so neue Geräte oder was hier eigentlich wirklich entwickelt wird, kommt nicht sofort im Iran. Wir haben Geräte vielleicht, die wir im Museum nicht hier finden können, aber die arbeiten so exakt und gut und das haben wir, deswegen haben wir uns die Laborantin immer gefreut auf sowas. Und dann habe ich gedacht, ja, ich liebe auch die Sprache, dann möchte ich wo arbeiten, wo es wirklich auch kommt. Habe ich mich entschieden und ein Arbeitsvisum dafür auch gekriegt. Ich habe mich beworben in die deutsche Botschaft im Iran, habe ich meine Unterlagen abgegeben. Das hat 6-7 Monate gedauert und es hatte auch so gesetzliche Sachen. Zum Beispiel musste man weniger als 40 Jahre alt sein, musste man 5 Jahre mindestens in seinem Heimatland gearbeitet haben und der Arbeitgeber musste auch zufrieden sein und das musste man auch beweisen. Und die Studium musste passen, die Noten, alles andere, die Universität musste eine die guten sein oder was weiß ich, alles wurde geprüft. Und dann habe ich die Arbeitssuche-Visum für 6 Monate gekriegt und konnte hierher kommen und auf eine Arbeit suchen.
Lass uns da gerne weitermachen. Dann bist du hergekommen und hattest ein Visum zur Arbeitssuche und was ist dann passiert?
Das Problem hat hier angefangen, weil ich wusste, dass die deutsche Botschaft das prüft mit Arbeitsagentur oder der Arbeitsmarkt so allgemein hier in Deutschland, dass was man wirklich für den Arbeitsmarkt, die junge Leute, für welchen Bereich benötigt sind in Deutschland. Das wusste ich. Deswegen hat es auch die Prozess gedauert zwischen die deutsche Botschaft im Iran und die Arbeitsagentur hier. Und ich wusste, dass wenn man denn so ein Arbeitsvisum kriegt, dann wird es auch benötigt, die Arbeit hier. Nicht für alle Bereiche. Es gibt auch Mangelberufe. Und auf mein Arbeitsvisum, also oben steht Arbeitsplatzsuche Visum und unten war ein Satz, das für mich wirklich problematisch war. Es steht Erwerbstätigkeit nicht gestattet. Also Arbeitsvisum oben und Erwerbstätigkeit nicht gestattet und also ich hatte auch keine Ahnung, was das überhaupt bedeutet. Ich war hier. Am ersten Tag war ich im Arbeitsagentur, habe ich mich gemeldet und die liebe Frau hat geguckt und sagte, ja, wir dürfen Sie nicht gesetzlich beraten, wir dürfen Sie nicht vermitteln, weil dieses Satz hier steht. Und dann habe ich gefragt, ja, was das überhaupt bedeutet und was kann ich dafür machen? Sie sagte, wir haben überhaupt selbst keine Ahnung. Ich habe vielleicht 5, 6 Leute dort gefragt und die haben gesagt, ja, wir haben es gesehen, in viele Reisepässe steht sowas, aber warum es sowas gibt, wissen wir auch nicht. Sie sind zuständig für sich selbst und suchen Sie weiter auf Ihre Arbeit, wir können für Sie nichts machen. Das war aber
möge Allah mit Ihnen sein. Du hast es wie trotzdem geschafft?
Also ich habe Tag und Nacht Bewerbungen geschickt. Ich war vielleicht in 20 Vorstellungsgesprächen.
Dieses Kind fühlt übrigens mit dir.
Ja, sehr schön. Und das Problem ist, also diese 6 Monate hat man Zeit. Okay, ich war zuständig für mich selbst und musste eine Arbeit finden, ohne Beratung. Ich habe es auch gefunden, aber einige Arbeitgeber wissen überhaupt nicht, was das überhaupt bedeutet, Erwerbstätigkeit nicht gestattet. Und die das wüssten, wussten, dass danach kommt ein langes Prozess und die haben keine Lust gehabt deswegen. Zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch ist mir vorgekommen, dass der Arbeitgeber hat geguckt, ja, hier steht Erwerbstätigkeit nicht gestattet und deswegen, wenn wir sie einstellen möchten, müssen wir die Arbeitsstelle veröffentlichen und dann warten, dass die Bevorzugte kommen. Und das dauert selbst einen Prozess, einen langen Prozess und wir haben keine Lust, viele haben keine Lust dafür. Deswegen sage ich, die 6 Monate reicht nicht für einen so komplizierten Prozess. Also ich habe Glück gehabt, sage ich, aber meine Nerven waren kaputt. Ich habe so viel geheult und geweint, sind jetzt einige hier, die es wissen. Trotzdem habe ich 2 Arbeitsverträge gekriegt. Eine in Vivantes, eine im Deutsches Rotes Kreuz. Und die Vorstellungsgespräche waren gut und ich habe mich entschieden für Deutsches Rotes Kreuz, wo ich jetzt auch arbeite. Arbeitsvertrag war total gut, von Anfang an unbefristet und ich war sehr froh. Und ich musste mich im Ausländerbehörde melden, damit ich danach den Arbeitserlaubnis kriege. Ich war dort, habe ich mich gemeldet und die haben mir gesagt, ja, du musst warten, wir werden uns melden. Wann kann irgendwann sein? Und ja, ich habe gewartet. Zwischendurch habe ich so ein schlechtes Gefühl gehabt, nicht, dass noch was schief geht, weil ich eigentlich von der Arbeitsagentur, von den Vermittlungen keine Beratung kriegen dürfte, habe ich mich so im Internet geguckt und mich bei einige Frauenvereine gemeldet. Koba-Verein, Frau Hosseinipour war immer da, wenn ich angerufen habe. Und
dazu
hat sie
kommen
mich
wir gleich noch.
Okay, ja.
Zu dieser schönen Geschichte. Ist das okay, wenn ich
ja, alles gut, ja.
Okay, also, Shima kam her mit einem Visum zur Arbeitssuche. Wie bist du hergekommen?
Ich habe hier zuerst ein Masterstudium gemacht. Nach meinem Studium, also wollte ich nicht mehr Ärztin werden, weil ja, wir haben kein soziales Leben und das war sehr ermüdend für mich. Und dann dachte ich, ja, ich möchte Wissenschaftlerin werden. Und ich habe mich für ein Masterprogramm in der Charité beworben und dann wurde ich akzeptiert. Und das habe ich für 2 Jahre gemacht und deswegen hatte ich schon ein Visum für Studenten. Dann, als ich das Masterstudium beendet habe, hatte ich schon einen Vertrag für die Arbeit und dann habe ich einfach das Visum gewechselt. Dann jetzt habe ich die normale Aufenthaltszeit für die Tätigkeit als Ärztin.
Mhm. Ich habe die Damen vorhin gebeten, dass sie nicht in eine Frage die ganze Antwort schon die ganze Geschichte reinpacken. Deswegen merke ich, dass ihr euch gerade selber ein bisschen blockiert. Du kannst gerne auch erzählen, du hast Wissenschaft, also versucht eben ein bisschen zu forschen und hast, aber warum genau. Bist du jetzt doch wieder Ärztin?
Ja, dann bei der Charité habe ich ein Masterstudium in medizinische Neurowissenschaften gemacht und das habe ich im Oktober letztes Jahr beendet. Dann, ich wollte, also um hier in Deutschland Ärztin zu werden als Ausländerin, musste ich 2 Prüfungen machen, weil das medizinische Studium hier in Deutschland nicht sehr einfach anerkannt ist, leider. Es gibt zwei Möglichkeiten. Eine ist, dass wir einfach unsere Unterlagen bei der LAGESO abgeben und sie vergleichen das medizinische Studium von meinem Land zu dem medizinischen Studium von Deutschland. Aber das ist leider sehr, sehr schwierig. Ich glaube, ja, man kann nicht beide, also die Anerkennung von beide sehr leicht bekommen. Und deswegen habe ich mich entschieden, die Prüfungen zu machen. Und wir müssen 2 Prüfungen machen, eine Fachsprachprüfung und eine Kenntnisprüfung. Und wenn man diese 2 Prüfungen besteht, dann darf man die Approbation haben. Und ja, Ärztetätigkeiten zu machen. Genau.
Und jetzt machst du die Facharztausbildung, beziehungsweise, genau. Ich weiß gar nicht, heißt das
Ausbildung? Nein, das heißt, du machst deinen Facharzt.
Ja, nach dem Medizinstudium, normalerweise die Ärzte machen die Spezialisierung auf etwas. Und jetzt mache ich die Spezialisierung in der Kinderheilkunde. Und das dauert auch, also 5 Jahre noch. Und dann willst du ja, Pädiatrin oder Kinderärztin. Und ja, ich habe gerade angefangen und jetzt muss ich das für die nächsten 5 Jahre machen.
Ich bin ja sehr sensibel, was das Thema Altersdiskriminierung angeht. Deswegen habe ich dich vorhin nicht gefragt. Aber tatsächlich frage ich mich bei 7 Jahre Studium, dann nochmal 2 Jahre den Master und jetzt nochmal, so wie alt wird man dann ungefähr? Aber wir lassen das jetzt mal weg. Und kommen zu dir. Du bist Krankenschwester und Pflegerin mit Berufserfahrung bis hierher gekommen und dann ist was passiert?
Und ich hatte keine Ahnung, sollte ich eine Berufsanerkennung haben zu arbeiten, weil ich hatte in meinem Kopf gedacht, wir sind in Europa, ich konnte ja überall arbeiten, aber es ist nicht so. Und ich hatte so viele Probleme am Anfang, so erste Mal, ich habe viele Vorstellungen gesprochen, also ich habe entschieden, so für eine Arbeit sollte ich angestellt werden, aber ohne Berufsanerkennung geht nicht. Und sie haben mir gesagt, okay, wenn du hast diese Anerkennung, du kannst so bei uns kommen und wir machen diesen Vertrag. So, ich war in Lageso, ich habe alle die Dokumentation gegeben, so ich habe alle die Informationen im Internet geguckt und war so anstrengend bei mir, weil das Problem war, ich hatte ein Dokument nicht. So, diese Dokumente war über die europäische Regeln. So, ich sollte sagen, so meine Gesundheitsministerium sollte sagen, mein Bachelor war, ist Vergleich als eine Ausbildung in Deutschland. Und das ist über die europäische Regeln ist so. Und es ist gut. Und ich habe das gemacht. Ich habe für alle ganze Prozess gewartet, so 5 Monaten gewartet. Das war traurig, so ganz traurig, weil ich hatte eine Arbeit. Ich sollte am 1. Januar fangen an, aber ich hatte so 5 Monate gewartet über meine Anerkennung. Ich habe so in IQ so ein paar so Beratungen gehabt und bekommen und ich hatte ein bisschen Licht, ja, über meine Situation wirklich so gehabt, aber vorher auch, ich habe einen Sprachkurs in Italien gemacht mit einem europäischen Sozialfonds. Aber in diesem europäischen Sozialfonds, so in diesem ganzen Projekt, die haben mir nicht gesagt, ich sollte eine Anerkennung haben, ja, ins Deutschland zu arbeiten. Und das war in Deutschland zu haben. Und das war so anstrengend, so und auch so. Ich war so total enttäuscht, ja, über diese
Situation. Viel Zeit gekostet.
Ja, viel Zeit gekostet und viel Geld gekostet, ja, weil 5 Monate in Deutschland zu bleiben und keinen so Job zu haben, es ist wirklich nicht so entspannt. Und mit die ganzen Familie auch, weil wir haben das mit 2 Kindern und meinem Mann gemacht und wir hatten so ein klein so Geld gespart, so, viel Geld, nicht so viel Geld gespart, aber gut ein paar Monate, so 3 Monate hier zu bleiben mit der ganzen Familie. Aber wenn ich sollte 5 Monate warten, so, war so katastrophisch sozusagen.
Aber leider ist es so. Ich habe, ein Freund von mir hat für 1,5 Jahre gewartet, um die Anerkennung als Arzt zu bekommen. Und ja, währenddessen konnte er nicht arbeiten und nichts machen, weil es gibt auch ein Visum, denke ich, das ist für die Anerkennung oder etwas Ähnliches und man darf nicht arbeiten, einfach warten.
Liebe Frau Breitmacher, Sie schreiben mit für die Bundesregierung? Die ganze.
Ich sollte auch sagen, ich bin noch im Prozess für meine 2. Bachelor sozusagen. Ich warte noch ein Jahr, so seit einem Jahr, diese Prüfung, ich So, ich wollte als Ergotherapeutin das prüfen, aber es ist eine lange Geschichte. So, ich habe vielmals auch gefragt, sie haben keine Ahnung, wie funktioniert. Sie haben mir gesagt, gibt es eine Kommission, das sollen das prüfen. Ich warte noch ein Jahr und zum Glück, ich habe eine Arbeit so, und ich habe auch einen Bachelor. So, aber wenn ich hatte keinen Bachelor, so eine Kante Bachelor, war so furchtbar, sollte ich ein Jahr wirklich warten oder mehr? Das ist die Frage.
Und dann hast du, also dann hast du gearbeitet, du hast dann nach 6 Monaten die Anerkennung und hast angefangen bei Zeitarbeitsfirmen zu arbeiten.
Ja.
Und dann?
Und dann, nach einem Jahr, ich habe gesagt, okay, ich konnte auch meine, so, in Selbstständigkeit vielleicht arbeiten. Und in alle die ganzen Prozesse, ich habe verstanden, so, wie funktioniert wirklich dieses Gesundheitssystem? Wie konnte ich auch meinen, so, Landsleute auch helfen? Und, auch dieses deutsche System unter Gesundheit, deutsches System zu verstehen. Weil es ist wirklich so, wie arbeiten, so wie diese Arbeit, es ist auch in der deutschen System, so in der Gesundheit, deutsches System gibt es so verschiedene Situationen auch. Also, wir haben in Italien zum Beispiel eine öffentliche, Entschuldigung, Gesundheitssystem und es ist komplett anders hier in Deutschland. Das ist unter die Krankenkasse auch und das zu verstehen, das ist komplett, ja, es ist wirklich schwer. Und auch alle die Bürokratie hinter diesem Gesundheitssystem. Und ich habe gesagt, okay, vielleicht kann ich auch meine Landsleute auch helfen. So.
Und das heißt, du hast all die Erfahrungen, die du gemacht hast, dir notiert und berätst jetzt andere, wenn sie herkommen, wie sie entweder auch, wie du beruflich hier Fuß fassen können, ja, oder wie sie einfach als Migranten aus Italien einen Arztbesuch machen können und so weiter, richtig?
Ja, richtig. So, ich probiere zu helfen, meinen Kollegen in Deutschland zu kommen und Freiwillige, ich gebe Informationen, ja, über die Anerkennung und die Schwierigkeiten, ja, in dieser Bürokratie für die Anerkennung. Und das ist meine Kenntnisse sozusagen. Und ich bekomme kein Geld, ja, über meine Kenntnisse, über meine Erfahrungen. Und ich wollte kein Geld bekommen, ja, natürlich. Und aber für meine Landsleute, ich wollte wirklich beraten, wie eine Krankenschwester kann machen. Und wir studieren auch in Italien über diese Beratung so zu machen. Wir sind ein Case Management sozusagen und steht auch in Deutschland, Case Managerin. Und wir können auch helfen in verschiedenen Situationen, nicht nur in Gesundheit, auch im Sozialsystem sozusagen, wie ein Pflegeberater in Deutschland.
Ihr habt ein paar Sachen schon angedeutet, eben zum Beispiel, dass man vorher hätte wissen sollen, müssen, dass die Anerkennung erstens auch aus dem Heimatland gemacht werden kann und zweitens hier vor Ort sofort gebraucht wird. Was sonst oder was insgesamt würdet ihr heute anders machen oder was hätte besser laufen können? Was würdet ihr jetzt jemandem empfehlen? Eine Freundin von dir aus Iran ruft dich an und sagt, ich will das Gleiche machen wie du. Was würdest du ihr empfehlen?
Also nur Geduld zu haben, weil die Gesetze sind schon sowieso da und so einige verstehe ich wirklich auch nicht, weil also man denkt, wenn man ein Arbeitsvisum kriegt und die Fachrichtung wird auch benötigt in ein Land, dann muss es auch nicht so ein kompliziertes Prozess da sein. Und warum muss man überhaupt nicht Beratung kriegen? Das habe ich auch nicht verstanden. Und deswegen habe ich auch mich in diese Vereine, wie ich vorher auch gesagt habe, Frauenzukunft, war Frau Hofmeier für mich da, war ich auch vielleicht 100 Mal bei ihr. Und Frau Hosseinipour im Cobra. Und dann war ich auch, im Internet habe ich recherchiert, Frau Kurmeier im Virchow, also im Charité. Also ich glaube, die hat für mich 20 Mal angerufen, überall und herauszufinden, überhaupt, warum ich nach meinem Arbeitsvertrag, den ich unterschreiben habe, warum ich eine Ablehnung gekriegt habe und woher kommt das Ablehnung. Dann habe ich herausgefunden, also Frau Kurmeier, dass die Ablehnung also von Arbeitsagentur Berlin zu Arbeitsagentur Duisburg gegangen war und dann von dort zu Jobcenter im Süd, im Südberlin, und dort eine Frau hat mich abgelehnt, weil es gibt Bevorzugte und ich muss warten und die müssen die Stelle veröffentlichen. Und wie lange überhaupt habe ich Zeit dafür? Und immer denke ich nach, wenn eine...
Entschuldigung, wir reden von der Vorrangprüfung, richtig? Ich frage mal in die... Vorrangprüfung.
Ja, aber wenn man eine 6-monatige Arbeitssuche hat und die werde auch nicht verlängert und ohne Beratung, ist sowieso schwer, eine Arbeit zu finden. Und wenn man es findet selbst und der Arbeitgeber ist jetzt, sagt nicht ja wegen dieses Satz, okay, wir kommen damit ja jetzt auch, okay, versuch es jetzt. Also der Arbeitgeber sowieso wusste nicht, was das bedeutet, aber trotzdem hat er akzeptiert. Und dann habe ich eine Ablehnung gekriegt und musste warten und niemand sagte mir auch, wie viel ich warten musste. Deswegen...
Entschuldige, von was oder wo hast du eine Ablehnung bekommen?
Von Arbeitsagentur Berlin zu Duisburg und dann von Jobcenter, also so...
Als Bewilligung für den Job, den du machen
wolltest. Ja, genau. Okay. Und ich musste warten. Und das ist ein Krankenhaus. Mhm. Es hat viele Dienste, Nachtdienste und die haben wirklich eine personell benötigt. Ab sofort. Die können doch nicht warten, bis ein anderer Bevorzugte kommt und dann im Vorstellungsgespräch vielleicht schafft er oder schafft er das nicht. Und wie lange kann ich warten? Und wenn die Stelle weg ist und ich eine andere Arbeit finde, dann werde der Prozess von Anfang an wiederholt. In 6 Monaten, das passt nicht. Also ich weiß nicht, ich war so viel bei Frau Koma, ich habe so viel geheult und geweint, es tut mir wirklich leid, aber ohne die Hilfe von Frauenvereine, ich hatte es nicht geschafft, weil ich glaube, Frau Kohlmeier musste das erst zu meinem Arbeitgeber erklären. Mein Chefarzt, meine Leiterin, die haben Medizin studiert, die wussten nicht, was das ist. Und also ich habe mir immer gedacht, wenn die jetzt enttäuscht sind und sagen, ja, es ist doch langweilig für uns, wir brauchen ein Personal zur Arbeit, nicht so ein kompliziertes Prozess. Deswegen, also ich bin so dankbar, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie hat so viel angerufen in Duisburg, im Jobcenter, mein Arbeitgeber, bitte warten Sie, wir werden dann das Problem lösen. Und ich konnte nur weinen. Weil es war alles okay, so sehr sah es aus, die Vorstellungsgespräch, meine Anerkennung, die Abschlüsse, die ich gehabt habe, alles hat gepasst. Und die Personell, die auch dringend gebraucht haben, also warum, ich verstehe es nicht eigentlich. Und wenn so viele Bevorzugte gibt, dann warum habe ich den Arbeitsvisum gekriegt?
Weil
es gibt doch genug.
Ja.
Ist ein Paradox, denke ich. Oder vielleicht weiß ich das nicht und ich würde mich freuen, wenn mir einer das erklärt. Also ich bin jetzt durch, aber wenn ein anderer kommt...
Und hier auch noch mal kurz die Frage, dass die Vorrangprüfung gilt nur für Drittstaatenausländer, ist das richtig? Okay, also so, wenn hier zu meiner Seite sich die gleiche, also jemand auf den gleichen Job beworben hätte, hätte es die Vorrangprüfung nicht gegeben, aber hier schon, okay. Ja, das sind vielleicht Regelungen, die man überdenken könnte. Die Vorrangprüfung gibt es seit 40 Jahren? Nein. Ja? Hat sich bewährt, hä? Offenbar.
Kann man nachher nochmal drüber reden, wie es dazu kam.
Also, du würdest empfehlen, viel Geduld mitzubringen und sich beraten zu lassen, ist das richtig?
Ja, Frauenvereine. Aber wenn ein Mann kommt, was macht er? Männervereine.
Dann muss er... Das ist nicht unser Problem.
Okay. Heute. Ja.
Was wären eure Tipps an Kolleginnen aus der Heimat, die kommen aus der früheren alten Heimat? Oh je, ja.
Wir haben ein Facebook-Group in, ja, alle Mexikaner, die in Deutschland kommen und Ärztin werden möchten. Dann, das ist zuerst, denke ich, eine große Hilfe für uns. Aber wenn man hier ist, denke ich, das Wichtigste ist, eine Hospitation zu machen oder etwas, das erlaubt uns oder ja, wir Kontakt mit dem deutschen Gesundheitssystem zu haben. Und zum Beispiel nach meiner Prüfungen habe ich eine Hospitation auch bei der Charité gemacht. Und ja, dann, man muss einfach sehr viel üben. Also nicht nur Deutsch zu sprechen, aber auch viel, viel hören. Und ja, dann wir machen uns vertraut mit dem System und mit dem Alltag. Ja, das ist das Wichtigste.
In deinem Lebenslauf ist mir auch aufgefallen, dass da steht Approbation, also Anerkennung als Ärztin, und dann kommen die ganzen Hospitanzen.
Ja, ja.
Das ist auf jeden Fall auffällig. Aber du sagst, es hilft. Das ist gut, um reinzukommen und
ja, weil,
sich einen Überblick zu verschaffen.
Ja, die Tätigkeiten auch für Ärzte sind ein bisschen unterschiedlich von Mexiko. Und ja, die Krankenschwestern sind eine große Hilfe. Hier denke ich mehr als in Mexiko eigentlich. Und ja, man kann beide zusammenarbeiten und dann die Arbeit ist ein bisschen leichter, denke ich.
Also ich fasse nochmal zusammen. Geduld, Beratung, Community-Chats und Facebook-Gruppen. Was würdest du noch empfehlen?
Informationen suchen, ja. Das ist die wichtige Dinge, so denke ich. Mehr Informationen auch im Internet zu gucken, vielleicht auf Englisch oder in verschiedenen Sprachen, vielleicht ist es möglich. Aber ja, wenn du kennst kein Deutsch, du hast keine Möglichkeit, wirklich in diese Informationen zu erreichen. So.
Hast du Beratung in Anspruch genommen, als du hier warst?
Ja, in Berlin. So, ich habe ein IQ-Network und war dort eine super tolle Frau. Sie hat mir wirklich geholfen. Sie hat auch mir, war mit mir in der Lage so. Am Anfang, wann ich hatte so im Kopf so viele Worte, Verbs und ich konnte nicht das benutzen zu sprechen, weil ich habe ein B2 in 4 Monaten, so fast 5 Monaten gemacht. So von 0 bis B2, ja. Nur an die Prüfung
zu gucken. Man hört so vom Stöhnen hier, wer sich da auskennt. So, ich wusste darüber nichts, aber intensiv. Ich ahne schon, dass B2 ist, glaube ich, tough.
Ja, und intensiv. Und ich habe alle die ganzen Worte im Kopf, so Verbs und ich konnte nicht das benutzen. Das ist da so. Gibt es eine lange Prozesse für die Sprache, denke ich. Jetzt kommt noch ja bei mir und es ist nicht fertig und denke ich,
es ist ein lebenslanger Prozess, ja. Kann ich nur sagen, das Verhältnis zur deutschen Sprache.
Aber es ist auch für Italienisch, es ist so, ich lerne jeden Tag auch Worte auf Italienisch, so, ich bin Italiener und es ist immer so, Sprache ist immer in Bewegung sozusagen. Aber war total schrecklich bei mir und sie hat mir wirklich geholfen. Sie war mit mir in Lage so, das mich zu verstellen und alle, die ganze Dokumentation auch zu fragen, welches Problem war dort und warum ich konnte nicht meine Anerkennung kriegen. Und es war so total so anstrengend bei mir und ich war so enttäuscht und ich konnte nicht so das glauben. Warum war es so schwer? So, und warum hatte ich alle die ganze Dokumentation? Und diese Dokumentation steht nicht an die Liste auch. Steht viele andere Dokumente, aber diese Dokumente richten so EU-Rechtlinien so. War nicht jetzt, ja, aber war
wahrscheinlich.
In der Vergangenheit war nicht da und ich hatte wirklich keine Informationen gehabt, wirklich eine gute Dokumentation zu erstellen.
Vielleicht bleiben wir noch kurz bei meinem Lieblingsthema Sprache. Ich, das ist für mich tatsächlich auch ein Thema, weil ich einmal eine Bewerbung verschickt hatte und da waren 2 Rechtschreibfehler drin und ich bin hier geboren, ich habe die Sprache irgendwie schon immer gelernt, gehabt, wie auch immer, und hatte eben 2 Rechtschreibfehler und mir wurde dann ich habe eine Ablehnung für ein Praktikum wohlgemerkt bekommen mit der Begründung, mein Deutsch sei nicht gut genug. Und das heißt, in dem Moment habe ich gelernt, okay, ich darf niemals mit meinem Namen einen Rechtschreibfehler machen. Und jetzt ist für mich die Frage, wie muss das erst sein, wenn man eben nicht die Sprache, perfekt beherrscht, wie auch immer. Also wenn man die Sprache gelernt hat, wenn es die Zweitsprache ist,
ja.
Wie kommt ihr zurecht? Ist es leicht, schwer? Merkst du das im Alltag? Ist Sprache immer so eine Hürde oder ist es was, wo du möglicherweise auch viel Anerkennung bekommst? Du sprichst sie zum Beispiel wahnsinnig gut, hast aber auch Dankeschön. Erzählt, das hat ja, ihr sprecht sie alle wahnsinnig gut, aber genau, du und Deutsch. Erzähl also, mir deine Geschichte.
Ich weiß nicht, vielleicht weil es, ja, Deutsch ist auch eine schwierige Sprache, aber ich weiß nicht, vielleicht weil es wirklich eine Herausforderung ist, magisches, oder mir klingt die Aussprache so schön und auch die, sage ich die, also von alle die verschiedenen Akzente, auch die berlinische Akzent. Also ich finde das schön.
Ich finde den auch sehr schön.
Ich habe auch ein kleines, wie gesagt, ein kleines Buch über, wie man die berlinische Akzent auch richtig sprechen kann. Sowas habe ich und ich übe auch, aber naja, obwohl ich jetzt, also ich merke auch selbst, grammatisch habe ich auch noch sehr viel zu arbeiten, aber naja, ich mag es eigentlich, ich weiß nicht warum. Mir klingt es so schön und
Im Arbeitsalltag? Also ich weiß
ja, also weil ich, also ich bin jetzt seit 11 Monate hier in Berlin und seit 1 Jahr und 1 Monat in Berlin und seit 11 Monate arbeite ich. Und mir hilft wirklich, also die Kollegen sind nett. Sie haben mir erst gefragt, ob wir dir die grammatischen Fehler, die du machst, korrigieren dürfen, werdest du nicht traurig oder so, und es hat mich auch wirklich gefreut, ich bin dankbar dafür und ich lerne wirklich jeden Tag etwas und ja, die Arbeit selbst hilft mir auch die Sprache besser zu machen und die Kontakte, die ich mit meinen Kollegen habe, die sind auch jetzt meine Freunde und wir treffen uns auch nicht nur im Arbeit und ja, das hilft mir, die Arbeit.
Caroline, du arbeitest mit Patienten, du sprichst sehr viel wahrscheinlich im Alltag.
Ja, ich habe in Mexiko für fast 2 Jahre Deutsch gelernt und bis B2 ungefähr, aber ja, man kann nicht sehr gut Deutsch erfahren im Ausland. Dann, als ich hierher gekommen bin, habe ich das Masterstudium auf Englisch gemacht und ich denke, dass ja, mein Deutsch war nicht besser. Also ich konnte mein Deutsch nicht verbessern, aber ich hatte auch an einem Kurs von der Charité für Ärzte teilgenommen und das hat mir viel geholfen. Also es gab einen Kurs, es war ein Kurs für die Fachsprachprüfung sowie ein Kurs für die Kenntnisprüfung. Und ich habe viel geübt mit den Ärzten und meinen Kommilitonen. Und jetzt im Krankenhaus, ja, ich habe kein Problem mit meinen Kollegen, aber die Patienten sind ein bisschen schwer. Also ich arbeite mit Kindern und besonders die Eltern, natürlich machen sich Sorgen, dass ich nicht Muttersprache bin, denke ich. Ich versuche es so viel wie möglich, also oder so richtig wie möglich im Alltag Deutsch zu sprechen, aber trotzdem, die Leute merken, dass ich kein Deutscher bin. Und Die Patienten sind ein bisschen schwierig, aber trotzdem, ja, wir sind in der Charité und die Charité ist eine internationale, also Umgang. Und ich denke, dass die Patienten am Ende verstehen, dass das so ist es. Und das Wichtigste für mich ist, dass ich die Unterstützung von meinem Kollegen habe und ja, und sie können mir helfen, also den ganzen Tag.
Ist es eigentlich auch so, dass du alle, also nicht nur die Alltagssprache lernen musst, sondern eben auch die medizinische Fachsprache? Oder ist das eh alles irgendwie Latein? Und
ja, das ist ein bisschen leichter für mich, weil die medizinische Sprache, es kommt aus der Latein und ich spreche Spanisch und mit meinen Kollegen darf ich auf Latein sprechen oder diese Begriffe kenne ich. Aber was schwierig für mich ist, mit dem Patienten zu sprechen. Zum Beispiel, also Pankreas ist Pankreas auf Latein, Pankreas auf Spanisch, aber Speicheldrüse, also Bauchspeicheldrüse in Deutsch.
Im Persisch ist es auch Pankreas, im Iranisch.
Auf Italienisch auch.
Und ja, das ist das Schwierigste.
Oder Schilddrüse.
Wir brauchen mehr lateinisches Fachvokabular in der deutschen Anatomie wahrscheinlich. Okay.
Ja, bei mir ist gleich so. Ich habe so, die meisten Wörter kommen aus Latein, so Italienisch und Latein so sind ähnlich. Und wenn ich spreche mit dem Doktor, ist es kein Problem. Mit dem Patienten zu sprechen, ist immer so schwer. Und wir machen zwei verschiedene Arbeiten so in der Sprache. So, wir machen auch Deutsch, so, wir machen so Tendenz zu, von auch Deutsch und wir lernen auch Deutsch, ja, für normal, für Alltag und auch für den Fachbereich so. Und Fachdeutsch, das ist ganz speziell auch. Denke ich, wir machen auch 3 Jahre, auch die normale Person machen 3 Jahre, auch diese Fachdeutsche zu erwerben, so, und zu, das ist sehr, sehr interessant, es ist ein Thema, denke ich, ja. Wir machen auch halt Sprachkurse, manchmal, ich spreche auch mit meinen Kollegen, sie machen einen normalen Sprachkurs bis B2, aber das reicht nicht, weil sollen wir wirklich mit dem Patienten sprechen. Und das ist sehr interessant auch zu sagen, wie sollten einen Sprachkurs wirklich mit dem Patienten zu sprechen. Und in
gibt speziell, es den oder meinst gibt du, den es, bräuchte
es? Gibt es ein Programm in Deutschland für Berufsdeutsch? Mhm. Aber das leider reicht nicht. Ja, weil vielleicht wir machen etwas, aber wirklich mit dem Doktor oder mit dem Patienten zu sprechen, sind 2 oder 3 Monate, das leider reicht nicht.
Merkst du auch, ähnlich wie Carolina, dass es Misstrauen gibt, wenn Patienten merken, dass du eben nicht...
Bei mir nicht, ja, weil bei mir, wir haben so viele Kontakte für die Ärztinnen oder für Ärzte. Ärzte sind ein bisschen, es ist ein bisschen, ja, anders sozusagen. Für uns ist es ein bisschen leichter, weil wir haben direkt Kontakte mit den Menschen und vielleicht Empathie spielt eine große, so, eine große Menge, so, eine große Rolle. Ja, Ärzte sein, es ist komplett anders, Krankenschwester sein, sozusagen, oder Krankenpfleger sein. Vielleicht mit den Dokumentationen, ja. Weil Dokumentationen ist sehr schwer, sehr anstrengend und alle die ganzen Tag sollen wir das machen. Oder vielleicht mit den Kollegen am Ende Tage nochmal reden über die ganzen Tage. Es ist wirklich schwer. Nach 8 Stunden das nochmal darüber reden, es ist wirklich anstrengend. Am Ende, ich hatte einen Trick, so, ich mache die letzten 10 Monate oder ich hatte die letzten 10 Minuten immer eine schriftliche, ja, Verfassung gemacht und ich habe immer am Ende gelesen und so. Wir haben heute das gemacht und das und das und das, weil ich hatte am Ende Tage, ich hatte keine Energie mehr zu reden oder zu verstehen oder zu sprechen auf Deutsch noch.
Gibt es die Frage, die ich, glaube ich, allen Frauen hier gestellt habe, gibt es so ein typisches Klischee oder einen typischen Satz, den ihr hört aufgrund eures Herkunftslandes? Also ich stelle mir vor, bei dir...
Pizza Mandolino.
Genau.
Ich war schon mal in Rom. Italienische Temperament überall. Du hast ein italienisches Temperament. Okay. Ja, ist so. Ja, ist normal. Denke ich, wir haben auch Klischee über Deutscher, denke ich. Aber es ist normal.
Zum Beispiel?
Bier oder so. Ich weiß nicht, gibt es so viel? Oder Bürokratie, so alles Bürokratie. Ja, das. Ja, es ist ein Klischee, ja.
Bier ist auch eine Tatsache, kann ich als Fränkin nur sagen. Aber okay.
Mexiko. Ja, bei mir wäre es, wieso kann man in Mexiko leben mit solcher Kriminalität? Und also sie sagen das natürlich nicht so, aber man kann das verstehen. Aber die Wahrheit ist, dass ja doch, wir haben viel Kriminalität, aber ja, wenn du einfach mit Drogenkartellen zu tun hast oder ja, im Norden und im Süden, aber im Zentrum und Mexiko-Stadt, das ist eine normale Stadt wie Berlin. Man kann ja auch natürlich etwas von der Tasche kriegen oder in der U-Bahn oder so, aber ja, du wirst nicht getötet. Einfach. Und aber ich denke, dass das hat keine oder es spielt keine wichtige Rolle in meinem Alltag, denke ich.
Aber zynisch könnte man ja auch sagen, dass man dort als Ärztin sehr viel Erfahrung macht,
weil es so blutig zugeht oder so. Aber in deinem Fall könnte man das ja positiv.
Ja, vielleicht. So.
Ja, bei dir, wie ist das?
Also, das brauche ich jetzt nicht erklären, weil es gibt immer im Nachrichten eine Nachricht bestimmt über Iran. Und ja, manchmal, wenn es ganz schlimm ist, dann sprechen wir darüber mit unseren Kollegen. Und ich finde es auch nicht schlimm. Wir sprechen auch über also alles andere. Naja, aber einige, die nicht Iran kennen, vielleicht sehr gut, denken wirklich, dass Iran selbst Irak ist. Vielleicht verwechseln die Namen. Oder weil es dort bei den arabischen Ländern liegt, denken die, hat eine meiner Kollegen einmal gesagt, ja, du freust dich auf dem Wetter und Regen hier, weil dein Land vielleicht alles Wüste ist. Sie dachte, ich komme aus der Wüste. Vielleicht weiß ich nicht warum, aber und eine andere Kollegin hat in eine Sendung im Fernsehen gesehen, dass ja von Zentrum bis Nordiran ist ganz grün und hat gesagt, ja, so viel Wald und Grüne habt ihr. Ich habe mich gestaunt. Ich denke, es ist wenig Information und ist auch nicht schlimm, wenn einer fragt und du es dir ihm erklärt. Also ist nicht schlimm. Ich finde es gut.
Ich danke Ihnen übrigens auch, liebe Kinder, liebe Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse, fürs Kommen, fürs Mitdiskutieren. Und Sie sind jetzt herzlich eingeladen, noch am Buffet uns zu laben, zu trinken, uns weiter auszutauschen und noch weiter zu lernen oder einfach zu verarbeiten, was wir heute Abend alles mitbekommen haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und wunderschöne freie Tage, die nächsten 4 Tage, bis es dann wieder weitergeht mit dem Arbeiten.
Ja, vielen Dank auch Ihnen.
Sehr, sehr gerne. Ja.